unter dem Titel habe ich sozusagen einen Sprechchor gegründet. Das war im April am WUK. Und das war erstmal eine ganz offene Ausschreibung, die sich sozusagen an Interessierte im Dunstkreis des Theaters oder über Bekannte, dass man gesagt hat, man streut diese Einladung, lädt Leute ein, chorische Arbeit kennenzulernen und in dem Fall eben Sprechchorarbeit. Und wir haben hauptsächlich uns Texte angeschaut, die sich schon mit DDR-Themen oder Themen, die vielleicht aus der sozialistischen Vergangenheit resultieren, beschäftigt. Das ist der eine Grund, warum ich das Chor des Ostens genannt habe. Und der andere ist, dass ein bisschen die Behauptung oder meine These ist, dass sowas wie ein kollektives Prinzip, ein Prinzip eines Chores, tendenziell eher was Östliches ist. Damit meine ich nicht unbedingt Ostdeutschland, wenn dann schon eher DDR oder so. Aber sozusagen auch kulturell müsste man sagen, noch weiter östlich eigentlich, sozusagen Richtung Asien.
Im April kamen wir zum ersten Mal zusammen. Ich habe in Erinnerung, es gab auch schon ein Stück. Das heißt, es ist eine Art Fortsetzung.
Wir haben relativ schnell sozusagen ein Stück aus dem Boden gestampft. Oder es war eigentlich mehr eine Präsentation. Ne? Also ich habe an 5 Tagen 5 verschiedene Chorformationen sozusagen vorgestellt, mit den Leuten gemacht. Und am Ende haben wir sozusagen die verschiedenen Segmente zusammengesetzt und einmal abschließend präsentiert, wodurch sich sozusagen der Chor auch konstituiert hat. Trotzdem ist es so, dass jetzt, das waren damals insgesamt, waren so, würde ich sagen, ein bisschen mehr als 30 Leute da, an der Abschlusspräsentation ungefähr 23.
Ungefähr.
Ungefähr 23, die auch sozusagen eigentlich alle Lust hatten, mit weiterzumachen. Und dann war auch schon halbwegs klar, dass ich im Herbst nochmal komme, um wirklich ein Stück zu machen, was jetzt so ist. Da war dann aber auch die Frage, also 23 Leute in der freien Szene in Sachsen-Anhalt, in der Theaterproduktion, die professionell arbeiten möchte, das also ging sozusagen schon aus dem Grund nicht, dass alle mitmachen können, ging aber auch nicht aus anderen Gründen, weil die Leute zu tun haben, weil das natürlich erstmal auch eine Freizeitveranstaltung damals war und jetzt ist es ja schon so, dass wir sozusagen regelmäßig gearbeitet haben. Genau, und jetzt hat sich der Chor ein bisschen verkleinert sozusagen.
Thematisch ist es etwas, was, sagen wir mal, in den letzten Monaten omnipräsent war. 30 Jahre Erinnerung an das, was passierte. Und aus meiner Sicht zunehmend kritischere Töne. Also waren das vor 10 Jahren noch Loblieder auf Wir sind jetzt in der besten aller Welten gelandet. Gab es da große Reportagen über, was hat denn die Treuhand tatsächlich nach 1990 im Osten gemacht? Also es gab so ein paar kritischere Töne. Aber es ist medial sehr präsent gewesen. Natürlich auch durch eine AfD, die sich auf Wende 2.0 und so weiter auf das Ding aufsetzen wollte. Du hast gesagt, wir haben uns thematisch schon damit beschäftigt. Was sind denn so vielleicht Autoren? Was ist so der Fokus gewesen? Was ist das Spannende vielleicht?
Also das Stück heißt Herbststück 89. Es geht uns aber eigentlich sozusagen weniger um eine dokumentarische Aufarbeitung dessen, was 1989 eventuell geschehen ist sozusagen, sondern eigentlich tatsächlich herauszufinden, was jetzt eigentlich aus sowas wie dem Erbe der Einheit geworden ist, was Einheit eigentlich ist, was vielleicht auch sowas wie eine Zukunftsfähigkeit von Einheit ist und was auch, wenn man doch nochmal den Blick auf das Gebiet der ehemaligen DDR lenkt, sozusagen, was vielleicht spezielle Themen sind, die mir hier als jemand, der aus Berlin nach Halle für die Arbeit gekommen ist, zum Beispiel auch begegnet sind. Also in dem Fall ist es auch eine Stückentwicklung. Ich bin auf die Leute getroffen, ich bin auf die Themen auch natürlich hier getroffen, habe sozusagen Materialien vorbereitet, Szenen, wir haben die besprochen, mit den Perspektiven der Beteiligten erweitert. Und dann hat sich natürlich auch einiges ein bisschen gedreht durch den antisemitisch-rassistisch motivierten Anschlag, der hier stattgefunden hat, wo man sagt, dass es ein spezielles Problem hier gibt. Ich würde gar nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, ach, überraschend, jetzt auf einmal gibt es in Halle Rechte und Nazis, sondern ich finde ja eher, das Problem ist, dass es eine relativ breite Mitte gibt, die das auch schon seit Jahrzehnten weiß. Also ich bin auch in Halle aufgewachsen und es ist für mich jetzt nicht so, dass ich denke, es ist zum ersten Mal, dass es bedrohliche Situationen gibt oder dass es natürlich in der Form ist, es ist sicherlich ein singuläres Ereignis und schreckliche Tat, aber dennoch ist es ja nun wirklich nicht so, dass es aus heiterem Himmel rechtes Gedankengut sozusagen sich in der Öffentlichkeit irgendwie auch darstellt.
Aber das heißt, da hat sich nur was verändert, dass du nicht mit einem fertigen Skript, fertigen Text ankommst und sagst, hier, Person A, das ist dein Text, Person B, los, du bist der Böse und so weiter, sondern es ist eine gemeinschaftlich kollektive Auseinandersetzung und wenn solche Dinge passieren, dann hat das einen Einfluss. Was hat das zum Beispiel mit dem Stück gemacht?
In dem Fall hat es sozusagen am Text selber nichts geändert, weil die Texte da schon relativ weit vorangeschritten waren und ich auch keine Lust hatte, sozusagen jetzt so ganz, wir sind jetzt übrigens auch ganz tagesaktuell und nehmen jetzt so Exemplare, kann man auch machen, aber das war sozusagen nicht so der Punkt. Man hat nur gemerkt, dass sich das ein bisschen dreht, weil wir beschreiben zum Beispiel auch die Atmosphäre in der Stadt und zum Beispiel, wenn man nach Halle kommt oder wenn jetzt, ich habe auch 3 Künstlerinnen jetzt mitgebracht nach Halle und sozusagen, das ist schon interessant, weil immer wenn die Leute dann hören, ach, du kommst nicht von hier, naja, Halle ist ja sehr schön und das ist das und man kann das machen, ist alles ganz nett und super und ist eine wunderschöne Stadt und das stimmt auch, aber sozusagen, und es ist ja auch nichts Gefährliches und so weiter und solche Sachen, solche Selbstbeschreibungen oder zu sagen, es ist so eine attraktive Stadt geworden, es war früher ganz schlimm, aber jetzt ist ganz toll, was jetzt vereinfacht gesagt schon so ein bisschen die Erzählung ist, die man so bekommt, dann stellt sich das natürlich dann schon ein bisschen die Frage, ob das so ist, diese scheinbare Idylle. Und diese scheinbare Idylle oder dieses, dass es ja eigentlich alles super ist für die große Mehrheit sozusagen, dass die befragen wir, glaube ich, ein bisschen. Oder auf welchen Kosten wird die aufgebaut? Das ist vielleicht auch ein Fokus des Stückes.
Du sagst befragen, gibt es auch Antworten?
Ja, ich glaube, es gibt viele Antworten, aber im besten Fall so, dass man sie unterschiedlich verstehen kann. Also es ist kein Pamphlet oder kein Manifest. Es ist sicher auch kein explizit aufklärerisches Werk, sondern vielleicht eher der Versuch zu sagen, Geschichte ist eben auch etwas, was man macht. Es ist eben kein natürliches Organ oder so, sondern es wird durch Herrschaftsformen zum Beispiel geschrieben. Und im Theater haben wir die Möglichkeit, eine eigene Geschichte zu schreiben und die ist in dem Fall vielleicht auch ein bisschen absurd und geht auch eher vielleicht in eine surreale Welt rein und versucht vielleicht auch ein bisschen diesen ganzen also ich will jetzt nicht sagen, dass diese ganze Erinnerungskultur und sozusagen die Unterdrückung der DDR, das totalitäre Regime und so weiter, dass das nicht stattgefunden hat, aber dennoch ist das für mich als 30-Jährigen, der sagt, was machen wir jetzt aber damit? Ich meine, wir können immer weiter traurig sein, dass es sozusagen früher schlecht war. Andererseits finde ich es zurzeit auch absurd, wie stark präsent das Thema überall ist sozusagen, also auch in Berlin, was gerade alles für Veranstaltungen stattfinden, dass man so das Gefühl hat, ja, ist sicher wichtig, aber ist vielleicht auch ein bisschen noch mehr zu fragen, wohin wollen wir eigentlich gehen oder eher zu sagen, diesen Anlass, Umsturz, Wende, wollen wir jetzt eigentlich auch irgendeine Art von Wende? Wie könnte die aussehen? Wollen wir uns nicht das mal fragen, anstatt uns auf die Schulter zu klopfen, dass es ja vor 30 Jahren geklappt hat?
Was ja auch seltener passiert, ist daran zu erinnern, dass diejenigen, die 89 zuerst, nennen wir es mal ganz salopp, unternommen haben, relativ schnell auf der Strecke geblieben sind. Also die Forderungen nach einem reformierbaren Sozialismus und so weiter, das war ja 1990 spätestens mit dem Sieg der CDU und Co. irgendwie vom Tisch. Dann wirkte das häufig wie so eine nationale Erweckungsnummer. Was aber auch dadurch nicht so auftaucht, ist so die Frage, wie konnte es passieren, dass dieses emanzipatorische oder selbstverlautet emanzipatorische Projekt eines Staates, der Armut, Angst und alles Mögliche abschaffen möchten, letztendlich so repressiv wurde. Also alle möglichen Leute kaserniert hat, unter Kontrolle haben musste. Vielleicht auch darüber nachdenken musste, mit was für Leuten machen wir das hier? Deutschen, die ein paar Jahre vorher noch das nationalsozialistische Projekt im Sinn hatten. Kommt ihr zu genau diesen Fragen? Also ist das was, wo du sagst, als Intention geht es mir schon um genau sowas? Oder sagst du, lass uns im Heute mal schauen, Klimawandel, was gibt es alles für Probleme?
Ja, dieser Punkt eigentlich, was gibt es alles für Probleme, den finde ich ganz wichtig. Sozusagen ist was wir schon versuchen im Stück, ist verschiedene Perspektiven zu beziehen. Das heißt zu sagen, es ist total richtig und wichtig zu sagen, es gibt ein großes Problem mit einer autoritären, rassistischen Gruppe in der Gesellschaft. Dazu muss man sich irgendwie verhalten. Dann gibt es aber, was du auch gerade gesagt hast, ob das jetzt der Klimawandel ist zum Beispiel oder andere Formen von Ungerechtigkeiten, die man auch angehen kann, ob das sozusagen Hartz-IV-Regelungen sind oder so. Und ich habe immer das Gefühl, sozusagen eines der Erbe der Wende ist, dass sozusagen dieser eine große Feind ist so weg. Und jetzt versucht man sich gerade so in der parlamentarischen Politik darauf zu einigen, dass ja die AfD der eine große Feind ist. Es wird, glaube ich, nicht funktionieren. Und ist, glaube ich, auch nicht ganz richtig. Der ist sicher einer der großen Feinde, aber ich glaube, der Feind steckt auch noch an verschiedenen anderen Stellen. Und vor allem ist es auch immer komisch, was konstituiert sozusagen, wenn man sagt, wir haben das eine Feindbild. Darüber kann man sich irgendwie verbinden, aber was sind das für Leute, die sich da zusammentun? Und was haben die eigentlich wirklich miteinander zu schaffen sozusagen? Oder was verbindet die? Und ich glaube, dieses sozusagen weniger auf dieses Feindbild zu schauen, sondern eher zu sagen, was ist eigentlich diese verschiedenen Perspektiven derjenigen, die sich nach einem Feindbild, nach einem Widerstand, also wenn man es jetzt positiv formulieren möchte, nach einem Widerstand sehen, den sie überkommen möchten. Erstens, was könnte das für ein Widerstand sein, der sich da auftürmt? Und zweitens, ziehen wir aber wirklich an einem Strang oder an welchen Stellen verlieren wir uns, weil wir eben doch unterschiedliche Motivationen haben oder merken an unterschiedlichen Stellen, dass da gibt es für uns realen Probleme und das sind dann eben meistens die Punkte, an denen man anfängt zu handeln, wenn man eher davon betroffen ist, als wenn man es nicht ist. Ich meine, so, sonst gäbe es ja irgendwie, ja, so ein bisschen wie, man könnte ja sozusagen jeden Tag die Arbeit verweigern oder was auch immer tun, sein Smartphone gegen die Wand werfen und sich nie wieder eins anschaffen, weil man weiß, wie ungerecht die MinenarbeiterInnen im Kongo sozusagen das Coltan und so weiter abbauen, damit wir sozusagen unsere Geräte nutzen können und dass das eine unglaubliche Ungerechtigkeit ist und dass man da eigentlich sagen müsste, dass solange das nicht verändert ist, können wir hier gar nichts machen. Aber es passiert ja nicht, es ist sehr weit weg. Hier ist es eigentlich relativ gut und dieses hier ist es eigentlich relativ gut. Das untersuchen wir, glaube ich, um zu sagen, eben nicht, guckt mal da und da ist ganz schlimm, sondern was passiert hier eigentlich gerade? Wo sind merkwürdige Kämpfe und wo ist da vielleicht auch eine Gewalt anwesend?
Der stumme Zwang der Verhältnisse, vielleicht ist auch ja die Antwort, warum wir diese Mobilfon-Dinger nicht überall hinwerfen, weil dann ja das erstmal auch Sanktionen für mich bedeutet. Also wenn, weiß ich nicht, das Hartz-IV-Amt da nicht mehr anrufen kann, dann habe ich ja ein Problem. Eine letzte Frage nochmal auf dieses Chor des Ostens bezogen, jetzt verglichen mit so einem Sprechtext-Theater-Moment. Was ist vielleicht auch das Attraktive, das chorisch auch zu probieren?
Das Attraktive ist erstmal, dass eine Entindividualisierung stattfindet, sozusagen durch eine chorische Formation. Das heißt, das ist so ein bisschen im Sinne von einer Schläf, sozusagen, der sich sehr viel mit chorischer Arbeit beschäftigt hat, der beschreibt, dass sobald eigentlich zwei Menschen in einen gemeinsamen Rhythmus der Sprache kommen, vielleicht sogar auf einem ähnlichen Ton unterwegs sind und können die noch so viel empfinden und versuchen, einzigartig zu sein. Ich als Außenstehende sehe sie auch immer als was anderes, nämlich als ein Konstrukt, als eine Zusammenführung. Und das ist sozusagen die Möglichkeit, dass man etwas sowohl vielleicht empfinden und nachfühlbar machen kann und zugleich trotzdem verfremdet und woanders hinführt und dadurch auch eine Distanz herstellt und sozusagen den Zuschauenden auch ermöglicht, sich manchmal zu identifizieren und oft eben auch nicht. Und das ist, glaube ich, eine Bewegung, die ich mag, die ich interessant und wichtig finde im Theater und die versuchen wir herzustellen, glaube ich.